Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Stellen Sie sich mal vor, eins dieser neuen elektrischen Autos fährt vorbei und hört sich so an. Ja, Lachen ist was Wunderbares. Aber ist es auch geeignet als Sound für ein Auto, das keine Motorgeräusche mehr macht? Da spreche ich gleich drüber mit einer Sounddesignerin und Künstlerin. Willkommen zum Kompressor.
It's a left-footed penalty. Here he comes. Oh, he saved it! Donnarumma saves! England missed 3 consecutive penalties in the shootout. It's poor Bukayo Saka.
Was für ein EM-Finale gestern in London. Maximale Spannung vor dem Elfmeterschießen und dann bekommen 3 Engländer den Ball nicht ins Tor. Italien euphorisch, England am Boden, seit einem halben Jahrhundert ohne großen Titel. Und jetzt wieder das Elfmeter-Trauma. Ja, und danach bricht sich der Frust auch auf ekelhafte Weise Bahn. Ausschreitungen am Abend und rassistische Schmähungen gegen die 3 englischen Vielschützen Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka auf ihren Social-Media-Kanälen. Genau angesehen hat sich das für uns der Journalist Stephen N. Pelligan. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr N. Pelligan, was ist denn da eigentlich passiert nach dem Spiel online und offline?
Es hat sich ganz viel Druck entladen und ganz viel Frust entladen. Die 3 Schützen, Rashford, Sancho und Saka, das muss man dazu sagen, sind schwarze Engländer, die uns um den Sieg beraubt haben. Das war so ein Narrativ, was sich relativ schnell in den sozialen Medien verbreitet hat. Und zu diesem Narrativ kamen sehr schnell Beschimpfungen, Entgrenzungen und auch rassistische, ja, ekelerregende Grenzüberschreitungen.
Sie sagen Frust, also da werden dann natürlich Sündenböcke für diesen Frust gesucht. Ist ja klar, dass nicht einer oder 2 oder 3 Spieler für das ganze Ergebnis verantwortlich sind. Und dann eben noch der Rassismus dazu. Würden Sie sagen, das ist in diesem Fall ein spezifisch englisches Problem?
Auf gar keinen Fall. Also wir konnten Ähnliches feststellen nach verlorenen Spielen in Frankreich, wo die gesamte Einwanderungspolitik Frankreichs schuldig gesprochen wurde und schuldhaft gemacht wurde für den entgangenen Titel. Wir hatten eine ähnliche Berichterstattungslogik, als ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft verloren gegangen ist und wir uns sehr, sehr stark auf Mesut Özil konzentriert haben. Und das ist jetzt etwas, was sich in England in ähnlicher Form Bahn bricht. Mhm. Überhaupt, das muss man auch sagen, der Fußball selbst hat natürlich auch ein massives Rassismusproblem. Wir wissen von Spielerinnen und Spielern, wo Bananen auf den Platz geworfen werden, wo rassistische Schmähungen gerufen werden im Spiel. Es wurden auch schon Spiele abgebrochen, deswegen. Von daher ist es leider etwas, was regelmäßig auftritt.
Ja, und das in einer Zeit, wo es sehr viel Engagement gegen Rassismus gibt, auch ganz aktuell. Zum Beispiel in der UEFA Champions League Kampagne Sagt Nein zu Rassismus, die allerdings auch parodiert wurde von Fans auf Social Media, also gegen Spieler of Color. Warum meinen Sie, hält sich dieser Rassismus im Fußball da so hartnäckig und kommt natürlich jetzt bei der Niederlage besonders übel hervor?
Man muss sagen, die Fußballverbände, ob das jetzt der DFB, die UEFA oder die FIFA sind, sind leider nicht besonders glaubwürdig in ihrem Kampf gegen Rassismus oder überhaupt in ihrem Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie wir das ja jetzt gesehen haben, was das Anstrahlen von Stadien oder das Zeigen von Bandenwerbung geht, womit man sich beispielsweise gegen LGBTIQ-Feindlichkeit, also gegen die Feindlichkeit gegenüber Schwulen, Lesben und Transpersonen, widmet.
Ja, aber da haben die Spieler ein Zeichen gesetzt, ne?
Also. Da haben die Spieler absolut, aber da ist es schon so, dass die Funktionäre bzw. die Verbände keine rühmliche Rolle gespielt haben. Ich glaube, den Spielerinnen und den Spielern kann man den geringsten Vorwurf machen. Sie setzen ein Zeichen, sie sprechen sich aus. Es gab ganz tolle Statements und ganz tolle Positionierungen auch in der Vergangenheit. Aber das wird von den Fans in dieser Form gar nicht so wahrgenommen und aufgenommen. Es gibt auch einen harten Kern an Hooligans, wo auch rechtsradikales, rassistisches Gedankengut gefestigt ist. Zudem kommt, das sagte ich gerade noch, irgendwie dieser Druck möglicherweise der Corona-Pandemie, aber eben auch viel Aggressivität und Alkohol ins Spiel. Und das ist, glaube ich, eine ganz ungünstige Gemengelage.
Also wenn wir jetzt nochmal auf England schauen, da hat ja der britische Premier Johnson danach auch getwittert, ja, also dieses Team verdiene es, als heldenhaft gelobt zu werden und eben nicht als rassistisch abgewertet zu werden auf Social Media und dass sich die Verantwortlichen dafür schämen sollten. Und dann wird aber unter unter dem Tweet von Johnson daran erinnert, dass er selbst Pfiffe und Buß zuvor nicht verurteilen wollte, die von Fans gegen die eigene Mannschaft kamen. Und zwar beim Niederknien vor Beginn des Spiels. Das ist ja diese Geste, die eingeführt wurde von US-Footballspieler Colin Kaepernick als Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Also haben Johnson und andere dieses Problem auch nicht ernst genug genommen?
Ich würde sagen, es gibt hier ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Zum einen macht Johnson ähnlich wie auch andere Politiker und andere Parteien in Europa Geländegewinn mit, ja, durchaus auch Grenzüberschreitung mit den Erzählungen um denen, die uns das Land wegnehmen. Man darf ja nicht vergessen, die Brexit-Kampagne hieß Taking Back Control und ordnete sich ein in dieses Make America Great Again oder Wir holen uns unser Land zurück, was ja von rechten bis rechtsradikalen Parteien propagiert wird. Zudem muss man auch sagen, hat Johnson selbst eine Historie von rassistischen Grenzüberschreitungen und ich glaube, er wollte sich eben auch nicht in Bezug auf seine Wählerschaft da allzu klar positionieren und hat es laufen lassen und sich scheibchenweise dann zu bestimmten Themen geäußert. Und jetzt kommt er im Grunde genommen gar nicht mehr darüber hinweg, weil es einen so großen Rahmen gefunden hat, dass er sich positionieren muss. Also von daher, ich würde auch sagen, sein Statement ist eines der Schwäche und nicht besonders glaubwürdig in diesem Fall.
Und vor allem kommt es wahrscheinlich einfach zu spät, ne? Was müsste in England und anderswo auch gegen Rassismus im Fußball und natürlich auch anderswo passieren, wenn doch diese Kampagnen offensichtlich nicht wirken?
Also womit man gute Erfahrungen gemacht hat, ist ja Härte zu zeigen und konsequent zu sein. Wenn beispielsweise in Deutschland die Polizei, die Sicherheitsbehörden auf Hooligans zugehen, Gefährderansprachen machen, Stadionverbote aussprechen oder die Mannschaften selbst verurteilen, die dann beispielsweise vor leeren Stadien spielen müssen oder die Strafe zahlen müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen, vielen fehlt. Eine ganz klare, deutliche Positionierung, die über warme Worte, Kampagnen und irgendwelche, ich sag mal, Schwurbelweichen Sticker, Aufnäher und Anzeichen hinausgeht. Es muss klar sein, A, man geht keinen Schritt zurück, man weicht keinen Millimeter zurück, wenn es um Grundrechte und Menschenrechte geht, wie in diesem Fall. Und B, man greift hart durch und ahndet und lässt einfach diese Art von Verhalten nicht durchgehen.
Hintergründe von Stephen N. Pelligan zu den rassistischen Beleidigungen gegen Spieler of Color nach dem EM-Finale gestern in London und dem Rassismusproblem ganz allgemein in England und auch anderswo im Fußball. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Immer mehr elektrische Autos auf den Straßen. Das macht die Stadt und auch das Land sauberer und leiser. Manchen zu leise. Eine EU-Verordnung schreibt seit dem 1. Juli vor, dass E-Autos beim Anfahren, Beschleunigen und beim Rückwärtsfahren auch einen Sound abspielen müssen, damit zum Beispiel Blinde sie hören können. Nun ist das natürlich eine herrliche Spielkiste für die Hersteller, nach Belieben Geräusche für ihre Autos zu kreieren. So zum Beispiel soll sich künftig ein Fiat 500 anhören. Aber natürlich ist nicht jeder Sound auch sinnvoll und erlaubt. Was möglich, was klug interessant wäre als E-Auto-Sound, darüber hat sich außer Ingenieuren auch Künstlerin und Theatermacherin Tanja Krone Gedanken gemacht. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Tanja Krone, bevor wir zu Ihren Vorschlägen kommen, wie finden Sie denn diesen Fiat Classic Sound, den wir eben gehört haben?
Ja, recht klassisch, ne? Also könnte man mal ausprobieren, würde ich sagen. Also es kommt ja immer so ein bisschen auch drauf an, was man gewohnt ist und was nicht. Mhm. Und das kommt mir jetzt erstmal neu vor und finde ich erstmal interessant, sage ich mal.
Man würde wahrscheinlich erstmal kein Auto vermuten, ne? Also wenn dann Musik daherkommt. Dabei ist das ja schon ein kreatives Beispiel, wenn man jetzt mal den Vergleich mit Ford oder BMW nimmt. Das hier ist der Sound für einen elektrischen BMW von Filmkomponist Hans Zimmer himself. Hört man nicht unbedingt, dass da ein Genie am Werk war, oder?
Nicht in der ersten Sekunde, nee. Es erinnert mich eher so an Filme aus den 70ern, die also so futuristische Welten, die da so präsentiert werden. Und da passt das Auto oder dieses Geräusch von diesem Auto eigentlich ganz gut rein, finde ich.
Mhm. Andererseits ist es dann auch wieder nicht so überraschend, ne? Also ich bin natürlich jetzt so ein bisschen am Rummäkeln, aber Sie, Tanja Krone, haben sich ja kreative Gedanken über Sounds gemacht. Wie sollten denn Ihrer Meinung nach E-Autos sich anhören?
Also ich persönlich habe gar nicht so einen Vorschlag dafür, wie es sein sollte. Ich habe mich eben nur gefragt, als ich das mitbekommen habe, dass es eben diese EU-Verordnung geben soll. Und vor 2 Jahren habe ich eben ein Projekt gemacht, 2019, in Mannheim bei einem Festival, das heißt Wunder der Prärie. Und zu dem Zeitpunkt wurde das sehr diskutiert, dass Elektroautos jetzt die Zukunft sind. Und ich habe dann so gedacht, weil im ersten Moment dachte ich, aha, die klingen ja noch nach gar nichts. Das ist ja toll, erstmal so, weil dann hat man vielleicht mehr Ruhe im Leben da draußen, in der Stadt halt vor allem. Und auf der anderen Seite dann mit der neuen EU-Verordnung, wo dann vorgeschrieben wird, ach, soll doch noch was klingen, dachte ich dann, okay, wenn da jetzt so ein neues Feld aufgeht, dann möchte ich da gerne mitreden können. Und mein persönlicher Wunsch wäre halt, dass Autos lachen. Das habe ich dann auch umgesetzt. Mhm. Und dann gab es aber ganz viele andere Ideen, weil da waren eben sehr viele Künstler und Künstlerinnen beteiligt.
Hören wir direkt mal rein, wie sich dieses Lachen anhört.
Ja.
Und was ist jetzt der Vorzug dieser Kreation mit dem Lachen zum Beispiel?
Na, Welt anders gestalten, finde ich. Also ich habe mich viel bei diesem Projekt und auch bei anderen Projekten gefragt, wie kann ich eigentlich nochmal das, was wir erleben und in der Welt, in der wir leben, wie kann man die eigentlich nochmal anders denken oder sich anders vorstellen? Und ich finde, bei so einer Frage von, welche Geräusche umgeben mich eigentlich in meinem Alltag, da ist ja viel rauszuholen. Ich war es ja nicht alleine, ne? Es war eine Gruppe von, ich glaube, 7 Leute waren wir insgesamt, also alles KünstlerInnen, die viel mit Musik und Sound zu tun haben, aus sowohl Jordanien als auch aus Deutschland. Man kommt aus unterschiedlichen Hintergründen und es gab verschiedene Ideen dazu. Und es tat sich auch eher so eine, fast schon eine Spaltung auf zwischen, warum muss es überhaupt nach irgendwas klingen? Also können wir nicht eher daran arbeiten, dass man eher nochmal an der Wahrnehmung arbeitet? Also sagt, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, also Autos nach nichts klingen zu lassen, warum nimmt man nicht diese Chance und lässt es eben still und wir arbeiten an unserer Wahrnehmung und kriegen das trotzdem mit, dass da ein Auto kommt. Und auf der anderen Seite eben zu sagen, okay, wenn es aber nach was klingt, was wäre das alles? Was ist da alles möglich? Und wir kamen dann wirklich so von, also lustig irgendwie, dass man sagte, wir verstärken eigentlich den Sound, den es sowieso gibt und nehmen halt so Produktionsgeräusche und machen irgendwie Presslufthammer nochmal deutlicher und so in diese Richtung. Also dass man eben etwas, was da ist, schon verstärkt, was einem aber vielleicht auch auf die Nerven geht, um vielleicht an den Punkt zu kommen, dass es mir so richtig auf die Nerven geht. Oder man guckt halt, was sind denn schöne Sounds, die uns umgeben und kann man die eigentlich auch verstärken? Also ich kam eben auf das Lachen. Es gab so einen Beirat, den ich dazu gegründet hatte und da erzählte ein Mädchen, dass sie Regen ganz toll findet. Und dann dachte ich, Regen wäre ja irgendwie auch ein schöner Sound, den ein Auto haben könnte.
Nur, dass der echte also, Regen ja auch noch dazu kommt dann, ne?
Klar, also es ging nie darum zu sagen, das ist jetzt der Sound und das ist der Vorschlag, sondern es ging immer so darum zu sagen, wie können wir uns Welt noch anders vorstellen? Weil ich bin überzeugt davon, dass jeder und jede irgendwie eine Idee dazu hat, wie sie oder er es gerne hätte. Und das fände ich interessant, daran
nur,
zu arbeiten.
Dass die Behörden natürlich das dann wahrscheinlich nicht zulassen, dass jeder sozusagen sein eigenes Geräusch im Auto programmieren könnte. Das ist natürlich eine verlockende Vorstellung. Andererseits stelle ich mir vor, dass ja nun Geschmäcker auch so verschieden sind. Also das wäre eigentlich fürchterlich, oder? Wenn jetzt jeder nach seinem Geschmack und Humor möglicherweise dann schreckliche Geräusche, also Rülpsen und andere Sachen da im Auto die ganze Zeit verbreiten würde.
Ich persönlich finde das auch schlimm oder fände das schlimm. Dachte dann aber auch darüber nach, man könnte ja auch überlegen, ob es immer also einen Tag gibt im Jahr, der eben das Rülpsen erlaubt. Das sozusagen, also wie geht Demokratie? Ist ja schon auch so eine Frage. Also klar, man könnte ja einerseits versuchen, also Menschen einzubeziehen in diese Entscheidung, wie es zu klingen hat. Und dann müsste man halt irgendwie gucken, was ist der gemeinsame Nenner? Oder man könnte ja auch sowas sagen wie, heute ist eben das Rülpsen dran oder heute ist der Regen dran. An diesem Tag könnt ihr diese Sounds rausholen und benutzen.
Stelle ich mir bei den Millionen Autos in Deutschland trotzdem schwierig vor. Ich meine, es gibt natürlich Vorgaben, ne? Wir haben den Lärmpegel von 56 bis 75 Dezibel, der eingehalten werden muss künftig. Also gut zu hören, aber nicht so, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Das ist die Lautstärke. Und dann gibt es natürlich auch Vorschriften dahingehend, dass man jetzt nicht einfach irgendeine beliebige Musik oder so abspielen kann, sondern dass es schon in gewisser Weise spezifisch sein muss, damit zum Beispiel Sehgeschädigte erkennen können, dass es ein Auto ist. Sie haben ja zum Beispiel auch noch andere Sachen entwickelt, zum Beispiel einen Sound mit Delfinlauten. Was war da der Hintergedanke?
Die Idee kam nicht von mir, aber das war eben genau diese Frage, wie klingt eigentlich Welt um uns rum oder Natur? Und Delfine haben wir natürlich nicht so sehr in unserem Alltag. Also jetzt hier, ich in Berlin, habe keine Delfine um mich rum. Aber wäre doch schön, wenn die da wären. Also, dass man irgendwie auch was reinholt, was vielleicht weit weg von mir ist. Es gab zum Beispiel auch einen Sound, es war eher was Meditatives, den wir kreiert haben, weil es eben auch viel bei der Befragung darum ging, wie kann man eigentlich einen Sound erzeugen, der was mit Stille zu tun hat oder mit Beruhigung. Es ist natürlich immer die Frage, wie spielerisch oder nicht spielerisch man das Ganze auch angehen kann. Ne? Für uns war irgendwie klar, wir haben jetzt hier erstmal freies Feld und wir können entwickeln in alle Richtungen, die einerseits vielleicht real sein könnten, andererseits natürlich irgendwie auf Spuren führen, die weniger was mit so einer EU-Verordnung zu tun haben.
Klar, das haben Sie natürlich künstlerisch performativ jetzt gehandhabt und Sie haben sich jetzt nicht konkret mit der Autoindustrie in Verbindung gesetzt, dass Sie quasi mitentscheiden könnten oder dass Ihre Vorschläge dort gehört werden, oder?
Nee, also ich hatte schon Kontakt zu einer Person aus der Autoindustrie und es kam mir aber so vor, Hans Zimmer hat sicherlich einen vorgelegt. Also die Sounds, die waren irgendwie klar, für mich nachvollziehbar, warum diese Sounds so sind, wie sie sind. Also eher das Synthetische, eher das Futuristische, aber eben auch das Langweilige für meinen Geschmack. Wir haben keinen Bedarf oder kein großes Interesse daran, der Autoindustrie zu sagen, so müssen Autos klingen. Also eigentlich geht es auch um eine Bewusstmachung, weil im besten Falle kommen alle drauf, dass es vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dass solche Sounds durch die Gegend fahren, sondern dass man eben wirklich eher nochmal andersrum überlegt, was kann eigentlich verändert werden, dass wir uns im Alltag anders verhalten und eben Autos auch so wahrnehmen.
Möglicherweise gibt es ja doch irgendwann auch das Moment, dass jeder selber eben seinen Sound kreieren kann in einem gewissen Rahmen und vielleicht kommen dann ja auch Ihre Vorschläge irgendwie noch zum Tragen. E-Autos müssen seit dem 1. Juli Geräusche machen beim Anfahren, Beschleunigen und Rückwärtsfahren, damit zum Beispiel Sehbehinderte die Chance haben, sie wahrzunehmen. Künstlerin und Musikerin Tanja Krone hatte eigene Vorschläge für ein angenehmes und sicheres Verkehrssound-Design, die aber nicht konkret zur Anwendung kommen unbedingt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heike Bredol.
Jans Daniel Herzog bleibt bis 2031 Intendant am Staatstheater Nürnberg. Die Verlängerung seines Vertrags um 8 Jahre gab Kunstminister Bernd Siebler in München bekannt. Mit Herzog habe das Staatstheater nicht nur eine renommierte Künstlerpersönlichkeit an der Spitze, sondern auch einen versierten Teamplayer, der es schaffe, weitere Talente an Bord zu holen und ein starkes Team um sich zu sammeln, sagte Siebler. Herzog leitet das Haus bereits seit der Spielzeit 2018-2019. Zur Halbzeit des Filmfestivals in Cannes wird heute der neue Film des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov gezeigt. Petros Flue ist eine deutsche Koproduktion. Im Mittelpunkt des knapp 2,5-stündigen Films steht eine Familie, die von der Grippe geplagt wird. Es ist einer von 24 Beiträgen, die bei den Festspielen in Südfrankreich um die Goldene Palme konkurrieren. Ein Favorit habe sich noch nicht herauskristallisiert, sagt Filmjournalist Jan Tussing.
Insgesamt geht es weniger um politische Themen als vielmehr um existenzielle Fragen des zwischenmenschlichen Miteinanders. Unter den bisherigen Filmen sticht nur einer wegen seiner ungewöhnlichen Mischung aus Komödie und Softporno hervor. Der Niederländer Paul Verhoeven schickt mit seiner Kirchensatire Benedetta einen Film ins Rennen, den die Kritiker in Cannes mit Standing Ovations bejubelten.
Der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie hat die frühere US-Regierung unter Präsident Trump kritisiert. Er habe in seinem ganzen Leben so einen Angriff auf die Wahrheit in einem demokratischen Land noch nicht gesehen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Man habe das Gefühl, dass die Welt umgedreht worden sei und dass diejenigen, die die Wahrheit gesagt hätten, von Lügnern als Dumme bezeichnet worden seien. Mit Blick auf sein neues Buch »Sprachen der Wahrheit« sagte er, er habe sich gefragt, wie man auf diesen Angriff reagieren könne. Er habe das Gefühl gehabt, da müsse man auch kämpfen. Salman Rushdie.
Yes, I think it certainly was.
Dieser Kampf ist übrigens auch noch nicht vorbei, weil die ganzen Rechtsradikalen ja immer noch diese Lüge propagieren. Donald Trump hätte die Wahlen gewonnen, obwohl er sie eigentlich krachend verloren hat. Daher halte ich es fest für lebensnotwendig, dass wir den Kampf für diese Wahrheit eben weiterführen. Und ich tue das eben in Form eines Buches.
I guess, yes, to some extent in this book I engage in that battle.
Eine Videospielkassette des Nintendo-Klassikers Super Mario 64 ist für eine Rekordsumme von rund 1,6 Millionen Dollar versteigert worden. Erst vor 2 Tagen hatte das Videospiel The Legend of Zelda aus dem Jahr 87 den bisherigen Spitzenwert von 870.000 Dollar erzielt. Zu den Käufern der beiden Videospielkassetten machte das Auktionshaus keine Angaben. Retro-Videospiele sind in den vergangenen Jahren bei Sammlern immer beliebter geworden. Das treibt die Preise für alte Konsolen und Kassetten in die Höhe.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ja, nun sing mal einen ganz langen Ton, so lange wie es geht, einen ganz langen Ton. Hm? Komm. Ist da mein Ja, du bist ja meine Beste.
Bürgerservice Kreis Gesundheitsamt, schönen guten Tag. Wir möchten gerne noch bürgernäher operieren.
Okay, was ist es? Pickel? Raucherbein? Stechender Blick oder?
Es geht um Erfahrungen im Bereich Aggressionen.
Mhm. Kann losgehen.
Sie Waschlappen.
Ich bleib ruhig.
Nee, Sie sollen sagen, ob das aggressiv ist.
Stark aggressiv.
Sie können mich mal.
Stark aggressiv.
Alter Schleimlecker.
Stark aggressiv.
Mach's dir selbst.
Das ist eine Kriegserklärung.
Geht nicht.
Dann noch stärker aggressiv.
Das Stärkste ist stark aggressiv. Du kleiner Scheißer.
Blöde Sau.
Dankeschön. Das Verwarngeld in Höhe von 50 Euro können Sie entweder bequem mit dem beigefügten Überweisungsträger zahlen oder online von Ihrem Konto überweisen. Wiederhören.
Das ist der Rhythmus, der euch durch die Nacht treibt. Ja. Der nur eins will, nämlich, dass ihr wach bleibt. Zum Chillen hattet ihr den ganzen Tag Zeit. Jetzt macht euch locker und lasst los.
Lasst los.
Lasst los wie die Leinen in einem Hafen.
Ja.
Die Nacht ist jung und nicht alleine zum Schlafen.
Nee.
Hier finden sich die, die heimatlos waren. Jetzt macht euch locker und lasst los.
Lasst los.
Hier ist der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Leben in der Diktatur, Abtreibungsrecht, häusliche Gewalt. Das sind Themen der inzwischen 86 Jahre alten Malerin Paula Rego. Sie ist in Portugal geboren und lebt seit vielen Jahren in London, wo die Tate Britain ihr jetzt eine große Retrospektive widmet. Nathalie Klinger hat sich diese Ausstellung von der Kuratorin dort zeigen lassen.
This is a wonderful painting from 1993, the artist in her studio.
Die Kuratorin Elena Krippa deutet auf ein Gemälde. Darauf sitzt eine Künstlerin breitbeinig in ihrem Studio und raucht Pfeife. Eine Figur inspiriert von der Schriftstellerin George Sand, die ihre Werke im 19. Jahrhundert unter einem männlichen Pseudonym veröffentlichte.
She takes inspiration from George Sand.
Das Gemälde fängt ein Gefühl ein, das die Künstlerin in ihrer Arbeit oft begleitet hat, sagt Krippa.
There is always this sense of empowerment.
Das Individuum, das um seine Selbstbestimmung kämpft, dieses Thema taucht immer wieder in Paulas Werken auf. Auch dieser Brückenschlag zwischen dem Maskulinen und dem Femininen, diese Gender Fluidity. Die Energie, die sie beim Malen gespürt hat, stand oft mit dem Maskulinen in Verbindung. Dabei ging es ihr schlicht darum, sich selbst auszudrücken.
Dieser Eindruck bestätigt sich in den 11 Räumen, die chronologisch die fast 60 Jahre umfassende Karriere der Künstlerin abbilden. Schon als Jugendliche gelingt es Rego, den Kräften der Unterdrückung Ausdruck zu verleihen. Damals lebt sie mit ihren Eltern unter der portugiesischen Diktatur von Antonio de Oliveira Salazar.
Meinungsfreiheit gab es nicht, aber ihre Eltern waren entschlossene Antifaschisten. Paula wuchs in einer politisch aufgeklärten Familie auf.
Als Paula Rego 15 ist, malt sie Interrogation, also Verhör.
Yes, the interrogation is from 1950 when Paula was 15 years old.
Hier zeigt sie 2 Männer mit prallen Hosen, nur von der Hüfte abwärts. Einer mit Bohrer, der andere mit Schraubenschlüssel in der Hand. Die Frau auf dem Stuhl zwischen ihnen hat den Kopf in ihren Händen vergraben. Salazars Polizeiapparat war dafür berüchtigt, Regimekritiker auf brutale Weise zu verfolgen. Paula Rego ließ sich von Edvard Munch inspirieren, was sich auch am braun-grünen Farbschema und den geschwungenen Formen erkennen lässt.
Very interesting here is a
Schon damals schafft sie es, die Realität eines psychologischen Traumas einzufangen. Körper, die menschliche Emotionen ausdrücken, sehen wir immer wieder in Paulas Arbeit.
Wie auch der Diktator Franco in Spanien hielt sich der Salazarismus in Portugal noch bis in die 1970er. Im letzten Jahrzehnt der Diktatur widmet sich Paula Rego der Collage. Schon das Mittel ist als Kommentar zu verstehen. Rego zerstört Bestehendes, um Neues zu schaffen. Auf Julieta etwa kombiniert sie Ausschnitte ihrer surrealistischen Zeichnungen zu einer Geschichte. Einen Elektriker trifft bei der Arbeit am Strommast ein Schlag, während seine Frau Julieta zusehen muss. Ein Verweis auf die schlechten Arbeitsbedingungen in der Diktatur.
In theory, the rights of workers were upheld, but actually they were in very dire conditions.
Die mehr als 100 Ausstellungsstücke verdeutlichen, wie wandelbar Paula Regos Stil über die Jahre ist. Von den Comic-inspirierten, karikaturartigen Gemälden der 80er bis zu den dunklen Pastellen der 90er. Sie zeigen die Dog Women, eine Serie muskulöser Frauen, die Hunde imitieren und sich so all dem entgegenstellen, was die patriarchale Gesellschaft von ihnen erwartet.
Attempt to depict women differently from how they've been represented through history. They're not angels, they're not saints. They have their own physicality, their own their body. You know, they're not these traditional beauties.
Es ist diese Gesellschaftskritik, die sich als roter Faden durch ihr Werk zieht. Am deutlichsten sticht hier die Abortion Series heraus. Sie entstand 1998, kurz nachdem die katholisch geprägte portugiesische Bevölkerung gegen die Legalisierung von Abtreibung stimmte.
Paula
war völlig entrüstet und fühlte sich dazu berufen, den Schmerz der Frauen sichtbar zu machen, die illegale Abtreibungen durchmachen müssen.
Die Frauen sind allein abgebildet, was ihre Einsamkeit unterstreicht. Eine liegt auf dem Boden und starrt ins Nichts. Eine andere lehnt den Kopf ans Bett. Eine weitere kauert in der Embryo-Haltung auf dem Sofa, die Turnschuhe noch an. Sie vermitteln so wirkungsvoll die schmerzhafte Realität, dass FrauenrechtlerInnen die Serie als Teil ihrer Kampagne für ein zweites Referendum verwendeten. 2007 legalisierte Portugal Abtreibung schließlich.
The only way to stop a sort of circle of silence.
Paula glaubt fest daran, dass wir den Kreislauf aus Schweigen und Stagnation nur durchbrechen können, wenn wir die Situation von Frauen sichtbar machen und uns von Scham befreien. In dieser Hinsicht ist Paula eine außergewöhnliche Künstlerin. Sie schafft es, uns zum Hinschauen und zum Nachdenken zu bewegen.
Die Paula Rego-Ausstellung in der Tate Britain läuft noch bis 24. Oktober. The Age of Earthquakes, das Zeitalter der Erdbeben, heißt ein Buch, das schon 2015 die Verlockungen und Bedrohungen durch das Web 2.0 damals beschrieben hat. Das britisch-kanadisch-schweizerische Autorentrio Schumann Bazar, Douglas Copeland und Hans-Ulrich Obrist. Und jetzt 6 Jahre später sprechen wir ja vom Web 4.0 und das Trio hat da nachgelegt, um diese mediale Gegenwart mit einem ganz speziellen Buchdesign zusammenzufassen. The Extreme Self, das Extreme Ich, so der Titel des neuen Buches. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst hat es gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, Carsten, wie fassen denn die Autoren die Realität der Gegenwart in diesem Buch zusammen? Denn das scheint ja eigentlich fast unmöglich zu sein.
Ja, rein optisch besteht sie eigentlich auch erstmal nur aus Meme oder memenartigen Text- und Bildoberflächen. Also das ganze Buch präsentiert seinen Text eigentlich nur in dieser Form. Über Bilder gelegte kurze Textstatements, so nach dem Motto, wenn du das hier liest, dann ist das schon dein extremes Ich oder The Cloud is the new infinity, die Wolke, die Datenwolke ist die neue Unendlichkeit oder jeder über 40 weiß, wie sich klassische Individualität anfühlt, aber heute ist es fast ein Handicap. Also das klingt alles mehr oder weniger, wie man in England sagen würde, sophisticated, aber eigentlich sind eben diese Weisheiten auch nur schnelllebige Oberflächen und der Eindruck verstärkt sich eben auch noch auf diesen knapp 260 Seiten durch die einzig schon durch die Häufung. Es ist wie ein Bombardement, eigentlich fast mit Botschaften und Bildern. Und so stellen sich eben die drei Autoren wohl auch die Realität der Gegenwart vor, die jetzt eben so halb ironisch in dem Buch abgebildet werden soll und das Publikum auch herausfordern soll, sich dazu zu verhalten.
Naja, könnte ja auch was dran sein. Ich meine, die Machart dieses Buches erinnert ja eben an diesen Vorgängerband The Age of Earthquakes. Also ist Extreme Self eben ein Fortsetzungsroman?
Ja, so ähnlich wird es beworben wie so eine Art neue Art von Graphic Novel, die zeigen soll, wie sich eben das Selbst der jeweiligen Realität anverwandelt. Und schon eben das erwähnte Age of Earthquakes war der Versuch, Buch und Computer oder Buch, Kunst und Webdesign zusammenzubringen. Und diese Art von Buchdesign hat einen berühmten Vorgänger, nämlich Quentin Fiores Design von Marshall McLuhan's The Medium is the Message, also das Medium ist die Botschaft. Das war ja eins dieser Bibeln des digitalen Zeitalters im 20. Jahrhundert. Das Design stammt von 1967, auch schon damals so mit zeitgenössischen Mediendesigns versehen. Und auch inhaltlich lehnt sich eben The Age of Earthquakes eng an McLuhan an, dass also Technologie immer so unvorhergesehene Effekte auf die Wirklichkeit hat. Und Extreme Self setzt das jetzt also direkt fort mit den 14 Kapiteln des Buches, die also besonders aktuell sein sollen. Ruhm und Intimität, neue Massen, Postwork, Krise und Identität, Ewigkeit und so weiter.
Also wir haben einerseits diese Slogans, diese Memes angesprochen, dann aber auch diese Bilder von Künstlerinnen und Künstlern. Ist da was Besonderes dabei, etwas, was ein bisschen mehr in die Tiefe geht?
Ja, es sind viele prominente MedienkünstlerInnen darunter, zum Beispiel Trevor Paglen, bei dem es immer so um Verschwörungstheorien geht und der ein Porträt einer anderen berühmten Künstlerin bringt, nämlich von Hito Steyerl, die so mit ihren leicht asiatisch anmutenden Gesichtszügen von manchen wie so eine Überbringerin des China-Virus, also des Coronavirus, angesehen werden könnte. Oder Simon Denny, den es um digitale Ökonomie geht, oder Lynn Hirschman-Neeson, eine Klassikerin der Medienkunst. Also das ist schon eine sehr spezielle Auswahl, auch von Hans-Ulrich Obrist, die sehr repräsentativ natürlich auch gehalten ist, in dem Sinn, dass Kunst eben auch die neue Realität abbildet.
Und würden Sie sagen, das ist ein schlüssiges Konzept? Also werde ich dadurch wirklich schlauer? Reflektiere ich dadurch, wenn ich das durchlese, durchschaue?
Ja, ich empfand es also als recht widersprüchlich, muss ich sagen. Auf der einen Seite eben diese sehr suggestiven Memes, diese Formeln, diese Sprache über Bilder gelegt. Und dabei auch diese etwas altmodisch anmutende Autorengeste nach dem Motto, ja, so ist das heute, wir zeigen euch heute, wie die Welt ist. Auf der anderen Seite eben doch diese vielen verschiedenen Einzelstatements von eben bis zu 70 einzelnen Künstlerinnen. Das wirkt so als bisschen insgesamt so als wie ein Mischmasch, als gäbe es so eine Menschheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Prüfungen und Gefahren, eben beispielsweise durch Naturgewalten oder durch die digitale Welt, die dann eben Menschen geschaffen ist, die diese Menschheit eben aber bestehen muss. Und dieses Gegenüber ist, wirkt so ein bisschen mythologisch aufgebauscht, ein bisschen konservatives Konzept, würde ich sagen, in ziemlich hipper Aufmachung und insgesamt ein Buch eigentlich eher zum Vorzeigen gemacht als zum Nachdenken.
Also sozusagen auf den Coffee Table zu legen, ja.
Ja, wenn man so will.
The Extreme Self, das extreme Ich, kostet knapp 15 Euro und für uns vorgestellt und eingeordnet hat das Carsten Probst. Vielen Dank.
Gerne.